Jesus, wir danken dir für dein Wort. Manchmal gewöhnen wir uns dran, manchmal kennen wir es schon in- und auswendig. Aber wir wollen heute auch wieder dieses Wunder ergreifen. Gott möchte mit uns sprechen. Gott möchte sich mitteilen. Und wir dürfen das hören. Geist Gottes, bitte hilf uns jetzt, mir zum Reden, allen anderen zum Hören. Wir brauchen deine Unterstützung. Und wir sind froh, dass du hier bist. Amen. So, guten Morgen, ihr Lieben. Miriam Knödler ist mein Name. Ich bin normalerweise im Kindergarten, aber da war ich die letzten 7 Wochen nicht, denn ich hatte mir meine Kniescheibe gebrochen. Und pünktlich zur Predigt bin ich meine etwas ungeliebte Stütze hier losgeworden und kann mich wieder einigermaßen frei bewegen. Aber wenn ich so ein bisschen humpelig bin, dann habt ihr das im Hinterkopf. So, Psalm 23, mir fehlt es an nichts. Ich habe da mal ein Ausrufezeichen hingemacht und dann noch ein Fragezeichen. Und ich möchte euch zuerst den Text für heute lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftige grüne Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Hier wird ein wirklich idyllisches Bild beschrieben. Wenn ich das lese, dann strahlt es für mich Frieden und Ruhe aus. Komplette Versorgung, Essen und Trinken, Ruhe am Wasser. Es ist alles da, was ich brauche. Es fehlt nichts. Mir kommt es so ein bisschen vor wie ein Urlaubsbild, so vielleicht im Allgäu. Da sind dann vielleicht keine Schafe, sondern Kühe, aber das habt ihr vielleicht so ähnlich auch vor Augen. Das ist wie so ein Highlight, ein Moment, in dem alles stimmt. Mir fehlt es an nichts. Alles, was ich brauche, ist da. Solche Momente sind aber bekanntlich selten, oder? Ich glaube, da würdet ihr mir auch zustimmen. Mir fehlt es an nichts, fühlt sich wunderbar an, aber es kommt nicht so oft vor, dass dieser Satz unsere aktuelle Lebenswirklichkeit beschreibt. Mir fehlt es an nichts. Selbst wenn wir materiell gut versorgt sind, und ich glaube, das trifft für die allermeisten hier zu, dass wir materiell gut versorgt sind, trotzdem können wir Mangel empfinden. Es gibt unerfüllte Wünsche. Es gibt Bedürfnisse, die irgendwie keiner sieht. Vielleicht auf der Beziehungsebene. Vielleicht vermissen wir Anerkennung, Wertschätzung, dass jemand uns sieht, dass wir wahrgenommen werden, dass jemand uns im richtigen Moment in den Arm nimmt. Möglicherweise haben wir auch wirklich Bedürfnisse im materiellen Bereich. Wir hätten so gerne eine größere Wohnung und der Wohnungsmarkt ist eine Katastrophe. Wir bräuchten genügend Geld, um Rechnungen zu bezahlen. Sorry. Also diese Sache hier, mir fehlt es an nichts, mir wird nichts mangeln, kommt einem nicht so ganz natürlich vor, wenn man das eigene Leben betrachtet. Da denkt man, ja, das wäre schön, wenn ich ein Schäfchen wäre. Dann wären meine Bedürfnisse überschaubar. Ich bräuchte Gras und ich bräuchte Weide und ich bräuchte ein bisschen Wasser und ein Hirte. Fertig aus. Aber menschliche Bedürfnisse sind irgendwie sehr umfangreich. Als unsere Kinder sehr klein waren, hat mein Mann sie genannt, manchmal mit einer Mischung von Hilflosigkeit und Freude, unsere Bedürfnisbündel. Weil sie haben immer irgendwas gebraucht. So, wie meint David diese Worte und wie kommt es, dass sie über Jahrhunderte zahllosen Menschen auch in schwierigen Situationen weitergeholfen haben? Ich brauche ein bisschen Platz. Ich habe Einsichten und Erfahrungen von 6 verschiedenen Leuten zu diesem Text gesammelt und ihre Erfahrungen können so ein bisschen eine Spur für uns werden. Falls ihr wissen wollt, wer das alles ist, König David, der Schreiber des Psalms, naja, ich dachte, bei dem fange ich an. Dann habe ich Dietrich Bonhoeffer, Steffi, eine Gärtnerin aus Miedelsbach, Dirk aus unserem Hauskreis, Gilbert Chesterton und zu guter Letzt Paulus. Also wir machen so eine wilde Mischung an Kommentaren zu diesen Versen. Und starten tun wir mit David. David hat ja selbst einige Zeit die Schafe seines Vaters gehütet und er hat diese schönen Verse aufgeschrieben. Vielleicht hat er einfach das Bild aufgenommen, das sich so vor ihm ergab, als er da auf der Weide war mit seinen Schafen. Er beobachtete sie und dann kam er drauf. Ja, genau. Genauso wie ich das für die Schafe mache, so ist Gott für mich. Und dann hat er das aufgeschrieben. Gott ist wie ein Hirte. Er kümmert sich um mich. Er führt mich. Er versorgt mich. Er sucht gute Plätze für mich. Ich darf bei ihm in Sicherheit sein. Ich darf auch einen Hirten haben. Aber wenn man jetzt einen kurzen Blick durch Davids Biografie so durchwirft, wie es in der Bibel festgestellt, aufgeschrieben ist, dann merkt man schnell, der kannte ja auch ganz andere Zeiten. Er war auf der Flucht. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Er hatte kein Zuhause. Gestern hat mein Mann mir noch so einen Kommentar vorgelesen, der ging davon aus, dieser Kommentarschreiber, dieser Theologe, dass der 23. Psalm auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom, der ihn verraten, betrogen und hinter ihm her war, dass da dieser Psalm entstanden ist. Was für zwei krasse verschiedene emotionale Welten kommen da zusammen. Hier der Herr ist mein Hirte und da mein Sohn ist mir hinter. Mein eigener Sohn trachtet mir nach dem Leben. Ja, und deshalb könnten wir zum David auch so sagen, hey David, du kanntest doch Mühe und Not und Mangel. Hast du nicht manchmal selber gedacht, du bist jetzt meilenweit entfernt von diesem idyllischen Schafe- und Hirtenbild? Und jetzt will ich euch noch einen anderen Psalm vom David vorlesen. 10 Psalmen weiter vorne ist der 13. Psalm von David. Ach Herr, wie lange noch? Willst du mich etwa für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen, Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange darf mein Feind über mich triumphieren? Schau doch her, antworte mir, Herr, mein Gott. Lass meine Augen in deinem Glanz leuchten, sonst wird mich der Tod in den Schlaf wiegen. Sonst sagt mein Feind, ich habe ihn erledigt. Und meine Gegner können jubeln, weil ich ins Straucheln gekommen bin. Aber, voll wichtig das Aber hier. Aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. Jetzt lacht mein Herz vor Freude, weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Das ist der Psalm 13. Wenn ihr letzten Sonntag da wart, da hat Christian das sehr schön, fand ich, gesagt, die Psalmen sind so ein buntes Kaleidoskop aus Klagen und Loben. Wir dürfen klagen und wir sollen loben. Und manchmal ist es so zackig hintereinander, dass es einen beim Lesen fast ein bisschen verwirrt. Hä? Ja, aber alles ist irgendwie voll schlecht, aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. Und deswegen ist, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, die Bedeutung dieser Verse aus Psalm 23, die liegt nicht in einem rundum sorglos Programm. Das kann nicht gemeint sein. Es geht nicht zuerst um Versorgung. Das ist mir echt wichtig. Es geht zuerst um Beziehung. Weil der Herr mein Hirte ist, deshalb fehlt es mir an nichts. David vertraut seinem Hirten. Er weiß, mein himmlischer Vater hat mich auf dem Schirm. Er kennt meine Bedürfnisse und zwar alle. Und er lacht auch nicht darüber. Bei ihm bin ich gut aufgehoben. Mein Hirte ist da. David war weder naiv noch unrealistisch. Im hinteren Teil des Psalms lesen wir ja auch später noch von dunklem Tal und von Feinden. Aber David vertraut sich seinem Hirten an, egal wie es jetzt gerade ist, egal wo er sich befindet. David sagt zu dir, dein Hirte ist bei dir. Weil der Herr dein Hirte ist, ist es okay. Kommen wir zu Steffi. Steffi ist eine Gärtnerin aus Mielsbach und sie ist Christin. Und sie musste in der Hochwassernacht mit ansehen, wie ihre Existenzgrundlage, die Gärtnerei, schwer beschädigt wurde. Die Gärtnerei war nicht versichert. Die haben das vorher schon versucht zu versichern, aber die Versicherung wollte nicht, weil der Tannbach da so in der Nähe war. Und es ist bis jetzt, bis zum heutigen Tag, nicht klar, ob sie und ihr Mann Alex es finanziell und kräftemäßig schaffen, die Gärtnerei wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe die Steffi gefragt. Steffi, was bedeutet dir Psalm 23 jetzt in dieser Situation? Kannst du es überhaupt sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Und jetzt habe ich ein Zitat von der Steffi. Es stimmt, ich habe ganz reellen irdischen Mangel. Den muss ich aushalten und ertragen. Aber ich habe auch Jesus, meinen guten Hirten. Er ist bei mir und nimmt dem Mangel seine zerstörerische Kraft. Die Mangelerscheinung muss ich aushalten, sagt Steffi. Aber die zerstörerische Kraft ist weg. Mein Jesus ist bei mir jetzt. Das hat mich schon sehr gerührt. Ich war da bei Ihnen in der Gärtnerei und die ganzen Böden von den Gewächshäusern, da müssen erstmal teuerste Analysen gemacht werden und es ist gar nicht klar, ob sie da jemals wieder anbauen oder ob man nicht den ganzen Boden raus. Steffi sagt, mein Jesus ist bei mir jetzt. Er lehrt mich, dass ich ihm hier und jetzt leben und ihm vertrauen kann. Ich brauche nicht alles in der Zukunft überblicken. Mein Herr ist jetzt da. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir Menschen, die Gott suchen, nicht versprechen. Jede Not wird sofort gelindert, jeder Mangel wird sofort beseitigt, wenn du nur zu Jesus kommst. Ich denke, das wäre falsch. Das wäre nicht aufrichtig. Wir können Menschen aber zuversichtlich versprechen. Wenn du dich Jesus, deinem guten Hirten, anvertraust, dann bist du niemals allein. Er kümmert sich, er hat dich auf dem Schirm. Steffi sagt zu dir, Jesus, dein guter Hirte, ist jetzt da, aber reeller Mangel muss keine zerstörerische Kraft mehr haben. Wir kommen zu Dietrich. Wenn jemand Dietrich heißt und in der Predigt erwähnt wurde, handelt es sich um, na klar, um Bonhoeffer. Ja, Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe und ein Märtyrer. Er wurde Mai 1945, ganz kurz vor der Kapitulation, wurde er von den Nazis noch hingerichtet. Und er schrieb Briefe aus der Haft unter anderem und in einem steht eben dieses Zitat. Und es ist so ein unglaublich gutes Zitat, dass ich das euch mitgeben wollte. Bonhoeffer sagt aus der Zelle heraus, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft gibt, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Und jetzt kommt der Hammer. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Jeden Tag bekommen wir das, was wir brauchen. Wir bleiben in der Abhängigkeit von Gott und auf diese Weise müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Mich erinnern diese Worte an die Versorgung der Israeliten während der Wüstenzeit. Erinnert ihr euch noch an dieses Manna-Ding, wo die Israeliten am Anfang so, hä, was ist denn das? Schmeckt mir das? Und dann haben sie es eingesammelt, sie konnten es verarbeiten und am Abend war es weg und am Morgen kam frisches Manna. Das heißt, jeden Morgen mussten sie aufsammeln. Sie konnten nicht von dem leben, was sie einmal in der Woche oder einmal im Monat aufgesammelt haben. Gott gibt uns das, was wir brauchen, dann, wenn wir es brauchen. Wir mögen es, wenn die Versorgungsfrage langfristig geklärt ist. Dann werden wir ruhig. Dann können wir chillen. Wenn die Fragen offen sind und wenn wir nicht so richtig abgesichert sind, dann werden wir nervös. Aber ich glaube, dass es Gott so wichtig ist, dass wir ihm vertrauen, dass er die Israeliten und auch uns immer wieder in Situationen stellt, wo wir täglich von ihm abhängig sind. Diese Bitte im Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute. Viele von denen, die Jesus dazugehört haben, die waren Tagelöhner. Die wussten, tägliches Brot, das war nicht nur irgendwie so ein hübsches Wort, sondern das war ihre Realität. Am Morgen hoffe ich, dass irgendjemand mich zur Arbeit anheuert und am Abend kriege ich meinen Lohn, kann für meine Familie was kaufen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Eben, weil wir in so einer sehr abgesicherten Gesellschaft leben und ohne Zukunftsplanung fast nicht klarkommen, ist es für uns ein bisschen fremd. Aber Jesus hat es gesagt, so dürft ihr beten, so sollt ihr beten. Unser tägliches Brot für heute. Unser Hirte steht vor uns und sagt, bitte schenke mir dein Vertrauen und mach dir keine Sorgen. Ich werde dich versorgen und morgen kannst du wiederkommen und dann werde ich dich wieder versorgen. Bonhoeffer sagt zu dir sozusagen, Gott gibt dir, was du brauchst, wenn du es brauchst. Er will, dass du ihm für heute vertraust. Für heute. Der nächste, den ich euch vorstellen will, der nennt sich Gilbert Keith und sein Nachname ist Chesterton. Ein englischer Schriftsteller und ich habe ein Zitat von ihm gefunden und das will ich euch erstmal so schön ich kann auf Englisch und dann auch auf Deutsch. Er sagt, there are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The other is to desire less. Jetzt auf Deutsch. Es gibt zwei Möglichkeiten, genug oder kein Mangel zu haben. Die erste ist, immer mehr und mehr und mehr Besitz anzuhäufen. Die zweite ist, weniger zu wollen, weniger zu benötigen. Es gibt sozusagen einen Plusweg, um keinen Mangel zu haben. Es gibt aber auch einen Minusweg. Und jetzt ratet mal, welchen Weg ich euch als bekennende Minimalistin vorschlagen möchte. Unmöglich. Minus ist manchmal besser. Weniger ist mehr, steht in meinem über meinem Schreibtisch. Jedenfalls, es gibt zwei Wege und wir müssen gut aufpassen, weil der eine Weg ist laut und drängend und kulturell super, passt da rein. Und der andere Weg ist nicht so einfach zu finden. Man muss mal mehr bewusste Entscheidungen treffen. Meine lieben Kinder, als sie noch klein waren, bekamen sie auf rätselhafte Weise immer in der Vorweihnachtszeit Kataloge von Playmobil oder von Lego. Sieht man mal, wie alt meine Kinder sind. Da gab's noch Kataloge. Da hat man das nicht alles im Handy gemacht. Jedenfalls, diese Playmobil-Kataloge, die hatten hinten drin, also da waren alle möglichen Sachen vorgestellt und hinten war nochmal so eine Übersicht. Da konnte man genau gucken, was habe ich schon, was fehlt mir noch. Mit Lego lief das sehr ähnlich. Und eigentlich, wenn du jetzt ins Kinderzimmer meiner Kinder gekommen bist, hast du gedacht, na ja, da gibt's eine schöne Lego-Kiste, da gibt's Playmobil. Aber wenn sie diesen Katalog studiert hatten, hatten sie immer einen Mangel. Jedes Mal. Jedes Mal. Da wurde nämlich sehr schlau ein Mangel geschaffen, der vorher gar nicht da war. Milliarden Dollar werden bis heute dafür ausgegeben, uns Mangel einzureden. Dein Auto fährt, es bringt dich von A nach B. Dann hörst du folgende Botschaft. Du brauchst ein schnelleres, ein neueres, ein schickeres. Du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, aber nur noch 2 oder 3 Wochen. Es ist ein Wahnsinnspreis, bla bla bla, bla bla bla, alles Mögliche. Auf einmal gefällt dir dein Auto irgendwie nicht mehr. Du guckst es an und denkst, ja, fahren tut's, aber irgendwas anderes ruckelt manchmal und so. Ja, dasselbe gilt für Handys, Kameras, Einrichtung, Kleidung, Urlaubsziele, Werkzeug, Küchensachen. Ich sag euch, die machen das mit Absicht so. Die würden nicht Milliarden ausgeben, wenn es sich nicht lohnen würde. Uns wird kulturell akzeptiert, ständig Mangel eingeredet. Ständig. Weniger zu wollen, das bedeutet deshalb auch wachsam sein. Wo nehme ich welche Botschaften auf? Und es bedeutet auch als Christin oder als Christ, dass ich mir klar mache, Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Das sprudelnde, das echte, das tiefe, das warmherzige Leben. Wir finden es nicht mit dem Geldbeutel. Du kannst es nicht kaufen. Egal, ob dir diese Botschaft 100.000 Mal irgendwo gesagt wird, du kannst es nicht kaufen. Ich habe manchmal wirklich Mitleid. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ich habe manchmal wirklich Mitleid mit alten Männern, die Porsche fahren. Wirklich. Weil ich denke, die haben so ein... Ach, nee, schneide das nachher raus. Ich lasse das jetzt. Aber wir müssen verstehen, dass das Evangelium in einem krassen Widerspruch zu der uns umgebenden materialistischen Kultur steht. Das müssen wir verstehen. Wir können da nicht so blauäugig einfach Schnäppchen jagen wie alle anderen und denken, ja, so und so viel Prozent gespart. Yeah, yeah, yeah. Du darfst ja deine Schnäppchen machen, meinetwegen. Gib den Rest ins Reich Gottes, den du sparst. Aber es geht nicht darum, dass man das Glück, dass man das erfüllte, frische Jesusleben, das kannst du nicht kaufen. Und das müssen wir verstehen. Und deswegen, vergesst den Rest, was ich gesagt habe. Aber erinnert euch daran, es gibt diesen Weg, weniger zu wollen und weniger zu brauchen und genug zu kriegen. Genug, du kommst nicht zu kurz bei Jesus. Jesus ist auch kein Antimaterialist oder irgendwie so, der sagt, ja, bete doch und Essen brauchst du nicht mehr. Nee, nee, nee. Aber wir kommen nicht zu kurz bei ihm, aber wir dürfen nicht unsere Erwartungen an die falsche Stelle richten, wenn es darum geht, wo bekommen wir unsere Lebensqualität her. Manchmal kann es auch wirklich helfen, einen Rückblick zu machen. Ob ein wirklicher Mangel da war oder nicht, das versteht man oft im Rückblick. Ich möchte euch mal einen Rückblick vorlesen, den Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, wo sie besorgt waren, weil sie vergessen haben, Brot mitzunehmen. Matthäus 16, ab Vers 5. Die Jünger fuhren im Boot ans andere Ufer. Sie hatten vergessen, Brot zu besorgen. Jesus sagte zu ihnen, nehmt euch in Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie waren aber noch in Gedanken und sagten zueinander, wir haben kein Brot besorgt. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Jesus ist schon gedanklich woanders und sie, oh nein, wir haben kein Brot. Jesus merkte das. Süß, oder? Jesus merkte das und sagte, ihr habt zu wenig Vertrauen. Warum macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie 5 Brote für 5.000 Menschen ausreichten? Wie viel Körbe habt ihr mit Resten gefüllt? Oder wie 7 Brote für 4.000 Menschen ausreichten? Wie viel Körbe habt ihr da eingesammelt? Warum begreift ihr nicht, dass ich mit euch nicht über Brot spreche? Jesus erinnert sie an die Versorgung, die sie bereits erlebt haben. In Lukas 22 habe ich noch was anderes gefunden. Da ist es kurz vor der Verhaftung von Jesus und er fragt sie. Jesus fragte die Jünger, ich habe euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen ausgesandt. Hat euch da irgendwas gefehlt? Sie antworteten, nein, nichts. Gilbert Chesterton kann zu dir sagen, genug zu haben heißt nicht automatisch viel zu haben. Schau dir deinen Mangel in dieser Hinsicht nochmal genauer an. Genug zu haben, heißt nicht automatisch viel zu haben. Wir kommen zum Dirk aus unserem Hauskreis. Bei uns im Hauskreis ist es üblich, dass unter jedem Teller, wir tun immer zusammen Abendessen, da liegt ein Zettel mit einer Frage zur Selbstreflexion. Ja, das ist immer so ein bisschen, was habe ich für eine blöde Frage heute Abend und so. Und ich ziehe das immer ganz eisern durch. Naja, an einem Abend hatte Dirk folgende Frage. Wann warst du ganz und gar zufrieden? Nun hat uns seine Antwort sehr verblüfft, aber da muss ich noch geschwind was dazu sagen. Er hat nämlich gesagt, als ich als junger Mann im Zug auf dem Weg nach Hof saß. Dirk ist in der DDR aufgewachsen und er hat, als die Prager Botschaft im Oktober 89 anfing, DDR-Bürger aufzunehmen, da hat er sich von seinen Eltern verabschiedet, ist praktisch mit nichts nach Prag gefahren, weil alle Koffer und so war ja auffällig und man wusste nicht, wie das Ding ausgeht. Ja, so ist er also nach Prag gekommen. Freitagabend war Hans-Dietrich Genscher da in der Botschaft und hat gesagt, sinngemäß, wir lassen euch hier nicht hängen, wir suchen einen Weg. Und am Montag kam also der Dirk da an und die Botschaft war schon knallvoll. Tatsächlich konnte er 2 Tage später, wie gesagt, ohne Gepäck im Zug in Richtung Bundesrepublik fahren. Und er wusste überhaupt nicht, was kommt jetzt, was erwartet mich, wo verbringe ich die nächste Zeit, wie wird es sein mit meiner Zukunft. Und er saß da in Richtung Hof und sagt über diese Situation im Nachklang, ich war ganz und gar zufrieden. Ihr müsst ihn mal fragen, er ist ein Zeitzeuge, das ist wirklich eine heiße Geschichte. Aber ich würde sagen, Dirk kann heute zu dir sagen, ich hoffe, das ist in deinem Sinn, Dirk, wie ich das jetzt formuliere, Zufriedenheit muss nicht bedeuten, dass es keinen Mangel gibt. Zufriedenheit kann es auch in offenen, unklaren, unsicheren Situationen geben. Wir kommen zu Paulus. Dirk, von Dirk zu Paulus. Ja, da möchte ich gar nicht so arg viel dazu sagen. Bei Paulus, der erklärt sich selber wunderbar. 2. Korinther 6, Vers 10. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Was sind denn das für Sätze? Was haut er da raus? Ich meine, wäre er in seiner Pharisäersache da geblieben, er wäre angesehen gewesen, ein gewisser Wohlstand wäre auf jeden Fall da dabei gewesen. Dann holt Jesus ihn vom Pferd vor Damaskus und alles wird anders. Und er kennt Mangel und er kennt Überfluss und er kennt Not. Ich habe da nachher noch andere Stellen. Und dann sagt er, wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Könnt ihr euch erinnern, was Petrus dem Bettler gesagt hat an der schönen Pforte? Er hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, steh auf. Und er stand auf. Jemand hat mal zu mir gesagt, heute ist es andersrum in der Kirche. Wir haben jetzt Silber und Gold, aber wir haben nicht mehr diese Autorität, die der Petrus hatte. Und irgendwie ist da schon ein bisschen was dran. Wir sind arm und machen doch viele reich. Das Evangelium ist der größte Schatz, die größte Wertanlage. Das gibt Paulus weiter. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Philipper 4, 11 bis 13. Ich kenne den Mangel. Oh, übrigens, das ist eine neue Folge in meiner inoffiziellen Serie Bibelzitate krass aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, macht mir ja immer wieder Spaß. Den findest du auch. Alles vermag ich durch Christus, findest du auf einer Kaffeetasse. Ja, Paulus redet von Mangel. Er vermag Mangel durch Christus. Er vermag Überfluss auch. Okay, ich lese es euch jetzt mal. Ich kenne den Mangel. Ich kenne den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut. Das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Ich glaube, dass Gott uns versorgt. Aber ich glaube, dass wir da manchmal ein bisschen eine falsche Vorstellung haben. Ich glaube, wir haben unsere Liste, unsere Versorgungsliste, die bringen wir Gott. Und dann haken wir hinterher ab. Das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Job habe ich immer noch keinen neuen. Und dann werden wir unzufrieden. Die Versorgung Gottes funktioniert anders. Er schreibt die Liste und er weiß, was du brauchst. Er weiß wirklich, was du brauchst. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit. Ich könnte euch Storys aus meinem Leben erzählen. Er weiß, was wir brauchen. Aber ich möchte noch weiter von Paulus, und zwar 1. Timotheus 6, Vers 5 bis 8. Da kritisiert er erst andere Gläubige, denn sie meinen, mit ihrem Glauben ein Geschäft machen zu können. Findet er nicht so gut. Richtig verstanden ist die Ausübung unseres Glaubens ein großer Gewinn, wenn man dabei noch genügsam ist. In dem Wort genügsam steckt das Wort genug. Man kann sagen, ich habe genug. Es reicht, es ist okay. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung, das heißt im Urtext Bedeckung, also damit könnte auch der Wohnraum gemeint sein, Dach überm Kopf. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Also Paulus sagt zu dir, Christus ist dein Schatz. Dein Glaube ist dein Gewinn. Dein Vertrauen in Jesus ist deine größte Wertanlage. Mangel oder Überfluss sind nicht die entscheidenden Faktoren. Deine Verbindung zu Jesus macht dich steinreich. Steinreich. Es würde eigentlich schon reichen, aber ich habe jetzt noch zwei Schlussbemerkungen. Und die eine ist, was passiert mit einem Menschen, der nie Mangel erlebt hat und dessen Bedürfnisse immer sofort befriedigt werden? Ich würde sagen, solch ein Mensch entwickelt sich nicht mehr weiter. Er bleibt ganz und gar in sich stecken. Super, wichtig, total wichtig. Es meldet sein Bedürfnis und die Erwachsenen geben Gas und versuchen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Bei einem Fünfjährigen ist es schon ein bisschen anders. Also wenn ein Fünfjähriger nur sagt, Brezel, und die Mama kommt schon und sagt nicht, horch mal, du hast gerade, jetzt warten wir mal zum Abendessen, dann würden wir schon sagen, ja, ist nicht so, hilft dem wahrscheinlich nicht so gut. Wenn ein Fünfjähriger gar nicht warten kann, dann haben wir schon so das Gefühl, da stimmt was nicht. Und bei manchen Erwachsenen wirkt es wirklich auch, finde ich, sehr kindlich, wenn man gar nicht warten kann. Wenn man es gleich haben muss. Manchmal denkt man auch, die Autobahn ist ein bisschen wie ein Kindergarten. Wenn man gar nicht warten kann, wenn das gleich ein Drama ist. Also, mir wird nichts mangeln, bedeutet nicht alles immer jetzt, aber es bedeutet, mein Vater hat mich auf dem Schirm. Es gibt diesen Refrain in der Bergpredigt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Es taucht immer wieder auf. Dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Ich will hier den Mangel nicht schönreden, wirklich nicht. Aber er hat oft einen Auftrag. Der Mangel kann einen erzieherischen Auftrag haben. Wir sollen wachsen im Vertrauen und wir sollen wachsen in der Geduld. Gottes ultimatives Ziel mit uns ist nicht, alle Schmerzen zu vermeiden, sondern ist, dass wir so werden wie Jesus. Das ist sein Ziel. Das ist Menschsein am allerbesten, am allerschönsten, am allerumfassendsten. So zu leben wie Jesus. Und Jesus ist in manchen Schmerz mitten hineingegangen. Also wundere dich nicht und kämpf auch nicht mit Gott, an der falschen Stelle. Sein Ziel ist, dass du so wirst wie Jesus. Und das ist das beste Ziel. Das beste Ziel. Und die zweite Bemerkung, Schlussbemerkung ist noch, da heißt es ja in dem Text, er lagert mich auf grünen Auen oder er führt mich zum frischen Wasser. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, darf Jesus dich führen? Wenn Jesus sagt, Pause, wir bleiben jetzt hier, also dein Hirte, sagst du dann, nee, aber ich will weiter. Also das ist auch die Frage, inwiefern lässt du dich führen, inwiefern lässt du dich leiten, dass diese Ruhe und diese Versorgung, die da in den ersten Versen beschrieben wird, dass die auch so bei dir ankommt, in deiner eigenen Seele ankommt. Ich möchte am Schluss einfach diese zwei Sachen nochmal in den Raum stellen. Vielleicht hast du jetzt beim Hören die ganze Zeit an einen bestimmten Mangel gedacht. Und deine Gefühle gegenüber Gott sind eher, warum lässt du mich im Stich? Warum gibst du mir das nicht, was ich so dringend brauche? Dann möchte ich dir heute sagen, er hat dich auf dem Schirm. Du bist nicht vergessen und dein Anliegen ist auch nicht trivial. Aber er möchte so gern, dass du ihm vertraust, dass auch in diesem Mangel eine gute, eine freundliche Erziehung stecken kann. Wisst ihr, Eltern, die grundsätzlich ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kindern haben, weil sie vielleicht zu wenig Zeit mit ihnen verbringen, die sind viel großzügiger mit Geschenken. Habt ihr das schon mal realisiert? Die geben ihren Kindern alles. Eltern, die einen sicheren Stand in sich haben und in der Beziehung mit den Kindern, geben ihnen nicht alles. Und so ist dein himmlischer Vater auch. Also wenn du einen Mangel spürst, gib nicht auf. Du darfst ihn Gott auch immer wieder sagen. Aber schau mal, ob vielleicht ein erzieherischer Auftrag von Gott da auch drin steckt in deiner Mangelsituation. Und die zweite Frage auch nochmal, lässt du dich führen? Darf Jesus auch sagen, jetzt ist mal Pause, jetzt ist mal Ruhe, jetzt ist mal weniger, nicht mehr. Viel von dem Frieden, der da beschrieben wird in den Anfangsversen, das ist jetzt meine Erfahrung, kommt auch davon, dass man Sachen weglässt. Wir müssen nicht hinter allem und jenem her und dorthin und dahin und immer ist was los. Wir können, ein Minus ist was Gutes für unser geistliches Leben auf jeden Fall. So, jetzt vertraue ich euch Gott und seiner Gnade an und mich selber auch. Und wir singen, gell?